Molto vivace und molto herausfordernd. Das Finale aus Sergei Prokofjews erster Sinfonie in D-Dur, eingespielt vom Deutschen Symphonieorchester Berlin unter der Leitung von Tugan Sergejew. Wer in solch einem Orchester spielt, ist enormem Druck ausgesetzt. Das ist der Preis für Ruhm und Erfolg. Kräftig dagegen. Druck heißt heute unsere Matinee. Mit dem Druck, gerade im Beruf, ist das so eine Sache. Immer mehr Menschen klagen über Druck, ganz besonders aus der sogenannten Generation Z. Da verweigern sich immer mehr dem Leistungsdruck. Verzogen, verweichlicht, verletzt heißt das Buch, das die Rechtsanwältin und Unternehmensberaterin Susanne Nickel in diesem Frühjahr veröffentlicht hat. Guten Morgen, Frau Nickel.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Wie ist das bei Ihnen? Unter wie viel Leistungsdruck stehen Sie selbst?
Ja, ich habe ja mal Tanz studiert bei der berühmten Pina Bausch an der Folkwang-Hochschule und das Tanzen ist Hochleistungssport und ja, wir müssen uns natürlich fragen, woher kommt der Druck und wer macht mir den Druck? Ne? Mache ich mir den nicht auch bis zum gewissen Grad selber, weil ich perfekt sein will, weil ich die perfekte Pirouette drehen will, um in der Tänzersprache zu sprechen?
Ja, aber wenn Sie dabei bleiben wollen, müssen Sie sich den Leistungsdruck machen, gell?
Genau, also der Punkt ist schon, dass wir dann hohe Ziele haben und sagen, okay, ich will das und das erreichen. Und das setzt einen natürlich unter einen gewissen Druck. Mhm. Druck ist ja per se nichts Schlechtes, aber wichtig ist eben, dass Anspannung sich mit Entspannung ablöst. Wenn aber die Anspannung permanent da ist und der Stress und der Druck uns auffrisst, dann geht halt auch nichts mehr Richtung Entwicklung.
Und haben wir denn tatsächlich heute mehr Leistungsdruck als früher oder wird das in Deutschland nur so empfunden?
Also Druck ist natürlich auf der einen Seite subjektiv, aber wir haben auch mehr Druck, weil es gibt natürlich in den Unternehmen Kostensenkungen, Personalabbau, Digitalisierung, weniger Leute müssen mehr schaffen. Also insofern gibt es auch objektiv mehr Herausforderungen, mehr Druck.
Kommen wir auf Ihr Buch. Überempfindlich, egoistisch und arbeitsscheu. Das ist so das Klischee über diese Generation Z, also grob die zwischen 1995 und 2010 Geborenen. Wie viel ist dran an dem Klischee?
Ja, Klischees müssen natürlich immer wieder ad absurdum geführt werden. Also die Generation Z kann bestenfalls ein Booster für den Kulturwandel in den Unternehmen sein, wenn sie nämlich Dinge zum Beispiel durchsetzt wie bessere Arbeitsbedingungen, dass wir auch mal Nein sagen, ja, weil Druck entsteht ja oft, indem ich Ja sage, aber Nein meine. Was natürlich gefährlich ist, wenn junge Menschen kategorisch jede Überstunde ablehnen oder wenn sie beim ersten kritischen Feedback das Weite suchen, was ja auch ganz oft passiert. Also ich denke, wichtig ist da der Mittelweg und dass die Generation Z faul ist, das stimmt so nicht, wobei ganz spannend ist, dass sich selbst die Generation Z selbst als nicht so leistungsfähig einschätzt. Also das ist auch sehr interessant. Da gab es von EY beispielsweise eine Untersuchung.
Das heißt, die sagen selbst, wir können das nicht so gut oder wir wollen das nicht so gut?
Beides. Leistungsfähig heißt ja die Fähigkeit zu leisten. Ne? Also die sehen sich auch unter einer enormen Herausforderung, unter einer enormen Anspannung, sind aber ganz gute Neinsager. Also die sagen, nee, Überstunden mache ich nicht, ich gehe jetzt zum Sport oder nee, das taugt mir jetzt nicht, ich will das und das. Also haben sehr hohe Ansprüche und die setzen die auch durch, weil sie, warum können sie das tun? Weil sie natürlich Mangelware sind, weil sie sehr wenige sind, wenige Menschen in dieser Generation im Vergleich zu den Babyboomern, die sich entweder schon in Rente befinden oder in Rente gehen und somit kann diese Generation, die kann mit den Füßen abstimmen letztendlich.
Sie beraten Unternehmen, was raten Sie denen?
Ich rate als erstes einmal, verstehen zu wollen, weil die Generation Z möchte mitreden. Das sind hochindividualisierte Persönlichkeiten, die überall mitreden durften, schon als Kinder. Und wenn die in die Unternehmen kommen, wollen sie natürlich auch mitsprechen. Also das heißt, die Unternehmen sollten in eine gute, wertschätzende Kommunikation gehen, aber natürlich auch auf der anderen Seite Grenzen setzen. Und was junge Menschen ganz besonders brauchen, in der Zeit, in der sie aufgewachsen sind, gerade mit der Corona-Pandemie, mit dem Lockdown, wurden die natürlich sehr herausgefordert. Und die konnten noch nicht so viel Resilienz aufbauen, wie wir Älteren zum Beispiel. Und deswegen ist es schon wichtig, die jungen Menschen wertschätzend zu führen, eine gewisse Emotionalität, also nicht nur Zahlen, Daten, Fakten, sondern auch zu versuchen, beispielsweise mit Coaching, mit Fragetechniken, die Leute, die jungen Menschen in die Entwicklung zu bringen.
Sie sprachen eben Feedback an. Welche Art von Feedback braucht es denn? Wohl kaum eine Variante dieser Sandkastenlobhudelei à la Emil, das hast du aber ganz toll gemacht.
Also Feedback ist ja auch nicht das hast du toll gemacht, ist ein Lob. Ne? Das hast du toll gemacht, das hast du schlecht gemacht, da weiß ich ja gar nicht, was ich toll gemacht habe. Also wenn ich eine Präsentation gut gestalte, was habe ich denn toll gemacht? Die Bilder, die Gesamtkomposition, die Dramaturgie. Also wir müssen viel differenzierter sein beim Feedback. Und natürlich brauchen sie auf der anderen Seite auch, ich nenne das in meinem Buch, eine gewisse Nachbeälterung. Ne? Weil die jungen Menschen oftmals noch nicht ganz fertig oder auch Helikoptereltern hatten, wo sie für alles gelobt wurden, egal, wenn es auch nicht so gut lief. Diese jungen Menschen treffen dann auf den Arbeitsmarkt, kriegen kritisches Feedback und halten das nicht aus. Oder wollen überall mitreden, wollen ihre Ansprüche durchsetzen. Und es braucht beides. Es braucht einerseits Entwicklung und auf der anderen Seite genauso, dass wir denen auch Grenzen setzen.
Hm. Was denken Sie denn grundsätzlich? Ich sage jetzt mal Beispiel Bundesjugendspiele. Seit letztem Jahr wird nicht mehr gemessen, wer wie schnell hoch oder weit rennt oder springt. Ich meine, wir haben gerade die Europameisterschaft. Wie soll es denn gehen ohne Leistungsgedanken? Oder ist das wiederum meine Boomer-Denke?
Nein, also der Punkt ist ja, man will ja nicht den Wettbewerb, sondern den Wettkampf abschaffen. Und ich muss eines sagen, ich habe zwei entzückende Enkelkinder und die messen sich gerne aneinander. Kinder messen sich prinzipiell gerne. Ich glaube, was wichtig ist, man muss immer Ziele und Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen. Dann sind die Kinder auch gerne bereit, was zu leisten. Und natürlich, die beste Fußballmannschaft wird gewinnen. Das ist klar. Und da spielt natürlich Leistung, gerade bei Profisportlern, eine ganz, ganz große Rolle. Sonst schaffe ich es nicht, erfolgreich zu sein. Also Leistung per se muss, finde ich, auch wieder eine neue Konnotation bekommen, dass es etwas ist, was gut ist. Was natürlich auch heißt, und das ist vielleicht so ein bisschen Boomer-Denke, über die Grenzen permanent gehen, ins Burnout zu gehen, im Hamsterrad zu bleiben. Und da ist es halt wichtig, eine gute Grenze zu finden. Und da können wir vielleicht sogar von den jungen Menschen was lernen, die halt auch da bereit sind, Nein zu sagen, das ist mir zu viel. Und dass wir dann gemeinsam ein Mittelding definieren, was für uns alle am Ende gut ist.
Mhm. Und gleichzeitig braucht es aber die Erfahrung, dass es auch unter einem gewissen Druck zu diesem Workflow kommen kann und am Ende dieses berühmte erschöpft, aber glücklich Gefühl sich einstellt, wenn man beispielsweise den Berggipfel nicht mit der Seilbahn, sondern zu Fuß erreicht hat. Das ist ja schon ein wichtiger Aspekt, der, finde ich, der Jugend beigebracht werden muss. Oder ist das jetzt auch schon wieder so eine alte Denke?
Nein, ich bin total bei Ihnen. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, wir haben die Carol Dweck, die hat es erforscht. Die spricht von offener und von fixierter Haltung. Also Mindset ist es dann zu Neudeutsch. Ja? Und die sagt zum Beispiel, dass wir Kinder, wenn wir sie nur für ihre Talente loben, überhaupt nicht in die Entwicklung bringen. Weil das ist ja das, was angeboren ist, sondern was es braucht ist, und da ist ihr Gipfelbeispiel wunderbar, wir sollten Kinder dafür loben, dass sie sich anstrengen, weiterzumachen. Das sollte Anerkennung geben. Dann sind sie nämlich auch bereit, den nächsten Schritt zu gehen und dann vielleicht oben auf dem Berg anzukommen oder draußen im Hof zu spielen, irgendwas da zu erreichen. Und das ist viel, viel einfacher, wenn wir sie motivieren. Und wenn wir sie eben ermutigen, den nächsten Schritt zu gehen, als nur zu sagen, das hast du toll gemacht oder ja, das kannst du ganz besonders gut.
Jetzt geben Sie mir zum Schluss oder besser gesagt dem Bäckereibetrieb, der sich überhaupt gar nicht ein großes Coaching leisten kann, weil es ist nur ein kleiner Laden. Geben Sie dafür vielleicht mal einen kurzen Tipp, was die machen können, um ihre Nachwuchskräfte einzufangen und zu fördern und glücklich zu machen.
Ja, also gerade kleine Betriebe haben prinzipiell sehr gute Chancen, weil da nämlich noch sehr viel Persönlichkeit und sehr viel Beziehung möglich ist. Bei großen Unternehmen ist es ja so, da weiß oft die rechte Hand nicht, was die linke tut, ne? Und Bäckereibetriebe, die müssen nicht unbedingt coachen, sondern es geht einfach darum, junge Menschen eine Art Zuhause zu geben, wo man sieht, der Mensch ist da, wo man die Menschen wahrnimmt, wo man mit den Menschen spricht, vielleicht ein kleines Mentoring macht, was kann jung und alt voneinander lernen, wenn es einen älteren Gesellen, was auch immer gibt, ja. Also das heißt, dass man da in den Austausch geht und wertschätzend führt. Es braucht gar nicht mehr. Wenn das beherzigt wird, bleiben junge Menschen auch gern.
Und dann gibt es auch einen guten Leistungsdruck.
Und dann sind die auch bereit, nochmal ein extra Brötchen zu backen. Aber klar.
Frau Nickel, ich danke Ihnen fürs druckreife Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Susanne Nickel berät Unternehmen, wie sie für die Generation Z attraktiv werden können. Kräftig dagegen. Druck heißt heute die SWR Kulturmatinée.